Schönen guten Morgen. Ich eröffne die 28. Sitzung unseres Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Wir befassen uns heute beim öffentlichen Fachgespräch mit dem Thema CO2-Abscheidung und Speicherung. Mit der sogenannten CCS-Technologie Carbon Capture and Storage. Darüber werden wir sicher gleich im Fachgespräch auch noch einiges mehr erfahren an die geneigten ZuschauerInnen. Ich begrüße also zunächst alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, insbesondere Sie, liebe Abgeordnete, und natürlich unsere Sachverständigen, die uns dankenswerterweise hier zur Verfügung stehen. Ich werde sie gleich noch mal einzeln dann auch kurz vorstellen. Und natürlich unsere geschätzte Staatssekretärin Frau Schwarze-Lühr-Sutter. Einige allgemeine Hinweise vorweg. Die Sitzung wird heute wiederum live im Internet übertragen unter bundestag.de. Und ich begrüße insoweit alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich hier zugeschaltet haben, beziehungsweise die im Nachhinein unser Fachgespräch konsumieren werden, denn die Aufzeichnung wird in gewohnter Weise auch in der Mediathek zur Verfügung stellen und möglich sein, das nachzuverfolgen. Einige Hinweise noch für den störungsfreien Ablauf. Es ist ganz wichtig, dass Sie dort im Internet, die digital zugeschaltet sind, Ihre Mikrofone stumm geschaltet lassen, wenn Sie nicht sprechen. Das betrifft auch entsprechend möglicherweise die Sachverständigen und die Mikrofone dann erst einschalten, wenn sie dann wirklich sprechen, weil sonst kommt es zu Störungen. Und ich bitte darum, dass insbesondere im digitalen Raum dann nur die Abgeordneten und die Sachverständigen, wir haben gar keine digital zugeschalteten Sachverständigen, also nur die Abgeordneten ihre Kameras anlassen, alle anderen ihre Kameras ausschalten. Das ist für unsere Übersichtlichkeit hier besser. Und ansonsten, die Redezeiten sind auch digital entsprechend eingeblendet. Auch, aber wir haben auch niemanden, der... Ach Gott, für wen erzähle ich das alles? Ich möchte jetzt in der Reihenfolge unsere sechs Sachverständigen hier einzeln vorstellen, bevor wir dann in die Beiträge und in die Fragerunden entsprechend gehen. Als erstes begrüße ich herzlich Herrn Matthias Behletz, Bereichsleiter Nachhaltigkeit, Energie und Klimaschutz vom Verband der Chemischen Industrie, benannt von der Fraktion der CDU-CSU. Herzlich willkommen. Ich begrüße Herrn Ludger Radermacher, Leiter Politik, Recht und Märkte beim Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V., benannt ebenfalls von der Unionsfraktion. Herzlich willkommen. Ich begrüße Herrn Markus Resch, Mitglied des Landtags Hessen, benannt von der Fraktion der AfD. Herzlich willkommen. Dr. Felix Schenuit von der Stiftung für Wissenschaft und Politik, benannt von der Fraktion der SPD. Herzlich willkommen auch Ihnen. Herrn Konstantin Littke, hätte ich auch fragen sollen, oder? Littke von, Leiter für Bereich des Bereichs Politik und Kommunikation beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, BNW, benannt von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und last but not least Herrn Professor Dr. Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, benannt von der Fraktion Die Linke. Herzlich willkommen. Und damit haben wir Sie alle vorgestellt. Es freut mich, dass Sie zur Verfügung stehen. Und wir haben es so abgesprochen. Stellungnahmen sind bereits eingereicht worden. Das sind die Ausschussdrucksachen 21-16-110a bis 110d. Die sind Ihnen bereits übermittelt worden. Ich sage noch ein paar Punkte allgemein zum Ablauf. Es wird wiederum ein Wortprotokoll angefertigt werden, so es dazu keinen Widerspruch gibt. Ich sehe dazu keinen Widerspruch, da verfahren wir entsprechend. Und wir haben es so abgesprochen, die Sachverständigen haben die Möglichkeit für ein kurzes Eingangsstatement von jeweils 3 Minuten. Und es schließen sich daran an 2 Diskussionsrunden. Und insgesamt erhält jede Fraktion pro Diskussionsrunde 5 Minuten. Das bedeutet, diese 5 Minuten gelten für die Frage, also und für die Antwort. Deswegen kann man sich in der Frage kurz fassen, dann haben die Sachverständigen auch mehr Möglichkeiten, darauf zu antworten. Und ich bitte Sie auch in gewohnter Reihenfolge, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach Aufruf der Fraktion den eigenen Namen und dann den Namen des Sachverständigen zu nennen, an den die Frage dann jeweils geht. Das ist für das Protokoll dann auch noch mal gut, aber auch für die Zuschauerinnen und für die Zuschauerinnen. Und dann, genau, ist das klar mit der Zeit. Und 2 Diskussionsrunden haben wir. Wir versuchen so circa 10.45 Uhr fertig zu sein. Und die Reihenfolge selbstverständlich entspricht auch der Reihenfolge der Fraktionen hier im Deutschen, also hier bei uns im Ausschuss. Und ansonsten haben Sie bitte auch die Redezeit selbst im Blick. Dann muss ich nicht hier mit der Glocke bimmeln, wobei ich das sehr gerne mache, aber muss ja nicht sein. Und ich würde vorschlagen, damit wir auch alles hinbekommen, steigen wir jetzt ein. Herr Behletz hat als Erster das Wort. Ich freue mich auf Ihren Beitrag. Danke.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, die Sicht der chemisch-pharmazeutischen Industrie heute einbringen zu dürfen. Unsere Branche bringt den Weg zur Klimaneutralität aktiv voran. Dabei ist CCS und CCU sind dabei elementare Bestandteile. Und warum das so ist, möchte ich an 4 Aspekten verdeutlichen. Zum einen haben wir in der Chemie unvermeidbare Prozesse, zum Beispiel der Steamcracker oder auch die Calciumcarbid-Herstellung. Der zweite Aspekt ist die zeitliche Komponente. Der vollständige Hochlauf klimaneutraler Technologien, sei es Elektrifizierung, sei es Wasserstoff, sei es die Kreislaufwirtschaft, wird noch weit bis in die 2040er Jahre hineinreichen. Deswegen denken wir, dass CCS auch als Brücke dienen kann. Der dritte Aspekt ist die industrielle Kraft-Wärme-Kopplung. Warum ist sie so wichtig? Sie ist das Rückgrat der Wärme- und Dampfversorgung. Die Anlagen laufen nahezu rund um die Uhr und erzeugen sehr hohe Temperaturen und Drücke. Diese sind heute nicht wirtschaftlich durch Elektrifizierung oder Wasserstoff tatsächlich zu ersetzen. Und deswegen braucht es hier verlässlichen Zugang zu CCS. Leider in vielen Diskussionen vernachlässigt, CO2 ist auch ein Rohstoff. Deswegen ist es umso wichtiger, dass auch über CCU diskutiert wird. Allein die Chemie wird perspektivisch bis zu 45 Millionen Tonnen CO2 jährlich als Rohstoff verwenden können. Und deswegen sind CCS und CCU keine Gegensätze, sondern sie sind die 2 Seiten der Medaille der Transformationsstrategie. Das KSPTG hat endlich einen verbindlichen Rechtsrahmen geschaffen für CCS und CCU. Bis zur praktischen Umsetzung braucht es aber noch mehr. Und das sind 3 Elemente. Zum einen das De-Risking. Der Aufbau der CO2-Infrastruktur erfordert enorme Vorabinvestitionen. Ohne die staatlich frankierten Finanzmechanismen, wie zum Beispiel beim Wasserstoff das Amortisationskonto, tragen die Erstnutzer prohibitiv hohe Kosten. Zweitens die Förderfähigkeit. Andere Transformationspfade werden schon gefördert. Das ist bei CCS-Projekten noch nicht der Fall. Wir sehen bei den CCFDs Bewegung, dass die industrielle Dampferzeugung mitgefördert werden soll, perspektivisch. Und drittens die Speicheroption. Offshore-Speicherung ist 3 bis 6 Mal teurer als Onshore-Varianten. Für viele Regionen im Binnenland ist deswegen die Onshore-Speicherung die einzig wirtschaftlich veritable. Und deswegen ist es gut, dass es einen Länder-Opt-in gibt. Der muss aber auch genutzt werden. Lassen Sie mich meine Ausführungen in einem Satz zusammenfassen. Die Abscheidung, Speicherung und auch Nutzung von Kohlendioxid ist für die Chemie kein Kann, sondern ein Muss auf dem Weg zur Klimaneutralität. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Und als nächstes hat Herr Rademacher das Wort, bitte.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist sehr gut, dass nunmehr die gesetzlichen Regelungen im Bereich CCS in Kraft getreten sind. Das KSPTG, Hohe-See-Einbringungsgesetz und auch das London-Protokoll. Das heißt, wir haben jetzt die gesetzlichen Regelungen im Platz. Jetzt müssen wir ins Handeln kommen. Was bei diesem ins Handeln kommen seit langem überfällig ist, ist eine Carbon Management Strategie, und zwar eine Carbon Management Strategie, die vor allen Dingen ein Kriterium erfüllen muss: Kosteneffizienz. Kosteneffizienz deshalb, weil nur wenn wir hier auf diese Kosteneffizienz achten, wir am Ende einen möglichst hohen Klimaschutzbeitrag haben, aber auch einen möglichst hohen Beitrag zum Erhalt einer wettbewerbsfähigen Industrie. Ganz nebenbei schaffen wir hier auch weitere Impulse für Wertschöpfung in Deutschland. Was leiten wir aus diesem Obergesichtspunkt der Kosteneffizienz eines Aufbaus der CCS-Wertschöpfungskette ab? Ein wichtiger Gesichtspunkt für die Implementierung wird sein, dass wir einen Cluster-Ansatz fahren. Das heißt, die gemeinsame Nutzung von Abscheide-, Sammel-, Transport- und Speicherinfrastruktur. Das ist ein wesentlicher Aspekt, der in diesem Bereich Economies of Scale schafft, kostenreduzierend wirkt. Und er setzt sich auch von Ansätzen ab, die da sagen, wir müssen CCS so klein wie nur irgendwie möglich halten und sozusagen nur als allerletztes Mittel einsetzen. Hier mahnen wir zu einer vorsichtigeren Sichtweise an. Wir sollten das hier wirklich die Anwendungsbereiche, natürlich abgesehen jetzt von Kohle-CCS, möglichst breit halten und keine künstlichen Ausschlüsse vornehmen. Insofern gilt auch der Punkt, dass wir hier keinen künstlichen Innovationsdruck auf die Industrie aufbauen dürfen. Ich glaube, Druck ist hier genug da. Also insofern ist es gut, wenn wir hier die Industrie nicht auf Lösungen verweisen, die momentan nicht kosteneffizient sind. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist, Onshore mit in den Blick zu nehmen zumindest. Die Onshore-Speicherung hat sich als sicher erwiesen, Stichwort Ketzin. Sie stärkt die Wertschöpfung vor Ort, sie senkt die Transportkosten. In Dänemark wird gezeigt, wie dieser Weg geht. Und es wird bereits im vorgezeichneten Evaluierungsbericht, der im KSPTG für 2027 angezeigt wird, deutlich, warum das wichtig ist, weil nämlich sonst möglicherweise auch einige Emittenten gar nicht an ein CO2-Netz angeschlossen werden, weil sie zu fern von diesem Netz entfernt sind. Weitere wichtige Aspekte sind De-Risking-Instrumente. Dazu ist schon bereits was erwähnt worden und der Schutz von Playern, die sich bereits auf den Weg gemacht haben. Also dieser First-Mover-Schutz, der bereits erwähnt wurde. Letzter Punkt, Negativemissionen sind ein entscheidendes Element, das wir hier in den Blick nehmen müssen und wo CCS ein ganz entscheidendes Potenzial hat. Vielen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen. Und als nächstes hat Markus Resch das Wort, bitte.
Ja. Vielen Dank für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, Carbon Capture and Storage, also die Abscheidung und Speicherung von CO2, wird derzeit häufig als zentrale klimapolitische Lösung präsentiert. Dabei wird jedoch nur selten hinterfragt, ob die zugrunde liegende Annahme eines CO2-Notstandes überhaupt zutrifft. Aus meiner Sicht wird hier zunächst ein politisches Problem konstruiert, um eine technisch aufwendige und kostenintensive Infrastruktur zu rechtfertigen. Dies muss dann dem potenziellen Nutzen gegenübergestellt werden. Die Kosten werden von Vorfeldorganisationen wie Agora Industrie und dem Öko-Institut in einer Bandbreite von 50 bis 150 Euro pro Tonne CO2 für die Abscheidung, 5 bis 75 Euro pro Tonne CO2 für den Transport pro 500 Kilometer und 100 bis 150 Euro pro Tonne CO2 für die Offshore-Speicherung angegeben. Daraus ergeben sich Gesamtkosten von 150 bis 300 Euro pro gespeicherter Tonne CO2. Sollte jedoch weitere kritische Infrastruktur wie Offshore-Speicherung und Transport über eine lange Pipeline nötig sein, kann sich die Tonne CO2 nochmals deutlich verteuern. Sollten beispielsweise 30 Millionen Tonnen CO2 in die Nordsee eingelagert werden, entstehen Kosten von 4,5 bis 9 Milliarden Euro im Jahr. Deutschland emittiert momentan rund 650 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr. Selbst wenn jährlich 30 Millionen Tonnen gespeichert würden, entspräche das lediglich 5% der deutschen Emissionen. Das bedeutet, selbst bei erheblichen Milliardenkosten würde nur ein vergleichsweise kleiner Anteil der Emissionen technisch behandelt werden können. Weiterhin sollte der internationale Kontext bewertet werden, da Staaten wie Indien mit einem Ausstoß von 3 Gigatonnen, die USA 5 Gigatonnen oder China über 12 Gigatonnen CO2 in ca. 5- bis 20-facher Menge ausstoßen. Die deutschen CO2-Speicherkapazitäten werden zwischen 1 und 5,5 Gigatonnen Tonnen geschätzt. Dies ist weniger als China in einem Jahr emittiert. Neben der wirtschaftlichen Dimension bestehen auch ökologische Risiken. Bei der Speicherung in geologischen Formationen können Druckveränderungen auftreten. Zudem besteht das Risiko von Leckagen über Bohrlöchern oder geologischen Störungen. Vor diesem Hintergrund erscheint CCS weniger als technische Notwendigkeit, sondern eher als Teil einer politisch geschaffenen CO2-Infrastruktur mit hohen Kosten und nicht vollständig geklärten Risiken. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Herr Dr. Chenuit, bitte.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte im ersten Input jetzt drei Punkte machen. Und zunächst der erste Punkt grundlegend. Warum sprechen wir über CCS und auch über natürliche Senken? Das Netto-Null-Ziel erfordert, dass wir alle noch verbleibenden Restemissionen durch CO2-Entnahme ausgleichen. Der Weltklimarat ist hier sehr klar. Das Ausgleichen ist essentiell, um den Beitrag zum Klimawandel zu stoppen und dann tatsächlich auch die globale Temperatur zu stabilisieren. Zudem zeigt der IPCC, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts müssen wir Netto-Negativ-Emissionen erreichen. Daraus folgen zwei Dinge. Wir müssen schwer vermeidbare Emissionen, soweit es geht, reduzieren und CO2-Entnahmekapazitäten parallel dazu ausbauen. Für beides gibt es zahlreiche Methoden und wir wissen aus den klimaökonomischen Modellen und Szenarien, dass wir im Grunde alle verfügbaren Methoden brauchen, um die Ziele einzuhalten. Und das gilt eben auch für CCS. CCS wird gebraucht für Reduktion und CO2-Entnahme und auch die Szenarien des Umweltbundesamts zeigen, dass ein sicheres Erreichen von Netto-Null ohne CCS nicht auskommt. Zweitens ist aber auch klar, CCS ist kein Freifahrtschein, weniger zu reduzieren. Und wir sollten es eher sehen als zusätzliche Herausforderung, das Ziel zu erreichen. CCS ist teuer, erfordert umfassende Infrastruktur und die Speicherkapazitäten sind begrenzt. Deswegen sollte die Technologie nur dort eingesetzt werden, wo es dann auch wirklich keine Alternativen für die Vermeidung gibt und der Einsatz strategisch konzentriert werden. Das ist der Fokus auf die schwer vermeidbaren Emissionen, der so oft besprochen wird. Und hier sollte Carbon Management dann aber auch strategisch vorangetrieben werden, um Standortsicherung und klare Rahmenbedingungen zu schaffen. Dabei sollte von vornherein berücksichtigt werden, dass wir die CO2-Infrastruktur langfristig auch für CO2-Entnahme brauchen. Das sind die Netto-Negativ-Emissionen, die ich eingangs erwähnt habe. Und drittens folgt daraus, dass wir eine Gleichzeitigkeit als politisches Leitprinzip hierbei brauchen. Die politische Debatte neigt dazu, entweder natürlichen Klimaschutz oder technisches Carbon Management zu betonen. Die Wissenschaft sagt ganz klar, wir brauchen beides. Der Druck auf den LULUCF-Sektor ist gerade immens hoch. Die Ziele sind kaum erreichbar. Und allein auf CO2-Entnahmen aus diesem Sektor zu setzen, gerade bei voranschreitendem Klimawandel, ist ein Risiko. Und genauso gilt aber für Carbon Management. Verlassen wir uns zu stark auf zukünftige CCS-Kapazitäten, steigt das Risiko, die Klimaziele zu verpassen. Auch der Hochlauf dieser Technologien ist mit offenen Fragen verbunden. Und deshalb sollte gelten, konventionelle Emissionsreduktion muss definitiv Priorität haben. Und zusätzlich dazu brauchen wir die Stärkung der LULUCF-Senke und technisches Carbon Management. Wir sollten diese Ansätze nicht gegeneinander ausspielen, sondern entlang klarer Regulatorik in Klima-, Natur- und Industriepolitik gleichermaßen integrieren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und als nächstes hat das Wort Herr Littke, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Unsere Grundposition in einem Satz: CCS ist ein Instrument und kein Masterplan. Wir erkennen an, dass der IPCC und viele weitere Expertinnen technologische Senken für das Erreichen der Klimaneutralität als notwendig erachten. Und die Frage ist für uns aber nicht ob, sondern wo und zu welchem Preis. Dazu habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Die EU-Kommission will bis 2030 eine Injektionskapazität von 50 Millionen Tonnen CO2 jährlich. Realistisch erreichbar sind nach aktuellem Stand 19 Millionen Tonnen. Und gleichzeitig belaufen sich die Gesamtkosten laut aktueller Studie von Agora Energiewende und dem Öko-Institut auf zwischen 150 und 300 Euro pro Tonne CO2. Beim CO2-Preis, der gerade im EU-ETS irgendwo zwischen 60 und 80 Euro die Tonne liegt. Das heißt, die Lücke zum CO2-Preis ist groß. Und anders als bei anderen Technologien ist bei Transport und Speicherung vor allem nicht mit sinkenden Kosten zu rechnen. Das heißt, CCS bleibt auf der einen Seite eine knappe Ressource und auf der anderen Seite eine teure Ressource. Deswegen muss der Einsatz klar priorisiert werden. Daraus leiten wir drei Forderungen ab. Erstens, öffentliche Mittel müssen gezielt eingesetzt werden. Bei knappen öffentlichen Mitteln muss jeder investierte Euro dort wirken, wo die größte CO2-Minderung entsteht. Bei den beschriebenen Kosten und beim derzeitigen CO2-Preis ist CCS ohne Förderung nicht wirtschaftlich. Das heißt, wenn Fördergelder fließen, dann nur unter strengen Bedingungen. Das heißt für uns erstens, die Abscheidung unvermeidbarer Restemissionen muss nachweisbar sein und zweitens, die Förderung muss beim Emittenten ansetzen. Zweitens, CCS, kein CCS als Umweg im Energiesektor, da sind sich ja die meisten Expertinnen und Experten einig. CCS an Gaskraftwerken und für blauen Wasserstoff ist teuer, technisch komplex, setzt falsche Anreize und verlängert fossile Geschäftsmodelle. Wir müssen da in Erneuerbare, in Effizienz, in Netze und Speicher investieren. Die Technologien sind da und sie funktionieren. Und drittens, CCS strikt auf unvermeidbare Restemissionen beschränken. Die Carbon Management Strategie der Bundesregierung nennt Zement, Kalk und Abfall. Und wir unterstützen diese Fokussierung aber mit klaren Leitplanken. Das heißt, in der Abfallwirtschaft erst Kreislaufwirtschaft, dann CCS für die verbleibenden Emissionen in der Müllverbrennungsanlage. In der Zementindustrie müssen Recyclingbeton und alternative Bindemittel Vorrang haben. Und in der Kalkindustrie hingegen sind Prozessemissionen technisch unvermeidbar. Hier sind eben gezielte CCS-Pilotprojekte der richtige Weg. Unser Fazit ist, wer CCS zum Standard macht, bindet knappe Mittel, senkt den Innovationsdruck und riskiert durch falsche Anreize, echte Reduktionspfade zu verlangsamen. Deswegen ist unsere Botschaft Priorität auf die Reduktion von Emissionen und CCS dort, wo es keine bessere Alternative gibt. Dankeschön.
Dankeschön. Und last but not least, Professor Quaschning.
Ja, danke für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Statement heißt, die aktuellen Projektionsdaten des Umweltbundesamts zeigen, dass wir 2045 noch über 200 Megatonnen an CO2 oder Treibhausgasemissionen erwarten. Das ist das Jahr, wo wir eigentlich gesetzlich klimaneutral sein müssen. Die verbleibenden Emissionen setzen sich derzeit aus unvermeidbaren Emissionen, zum Beispiel aus der Zementherstellung oder der Müllverbrennung, aber auch aus vermeidbaren Emissionen noch zusammen, zum Beispiel, wenn 2045 immer noch Erdgas verfeuert werden sollte. Es gibt also zwei Möglichkeiten, die Ziele einzuhalten. A, wir haben nur unvermeidbare Emissionen in Kombination zum Beispiel mit natürlichen Senken, kommt man da sehr weit. B wäre CCS in großem Umfang und da müssen wir uns die Kosten anschauen, die schon genannt wurden, 150 bis 300 Euro pro Tonne CO2. Und dann kann man schauen, wenn wir 200 Megatonnen noch an Restemissionen haben, bedeutet das, dass wir im Jahr 2045 fürs CCS 30 bis 60 Milliarden Euro ausgeben müssten, um hier die Klimaneutralität zu erreichen. Und dafür bräuchten wir ein riesiges Pipeline-Netz, das nicht nur sehr teuer ist, sondern das auch massive Widerstände der Bevölkerung hervorrufen wird. Und es ist relativ wenig realistisch, in Deutschland so ein Pipeline-Netz in 20 Jahren aufzubauen. Bei kleineren Verbrauchern wie Verbrennerautos oder Gasheizung ist CCS praktisch ausgeschlossen. Und bei Erdgaskraftwerken gibt es außerdem sehr große technische Probleme, also auch hier kein Go. Die verbleibenden Mengen der vermeidbaren Restemissionen, damit lassen sich die Klimaziele gar nicht oder nur mit exorbitant hohen Kosten einhalten. Und daher die dringende Empfehlung, alle vermeidbaren Restemissionen müssen bis 2045 auf null reduziert werden. Das heißt, bedeutet keine Verbrennung mehr von Erdgas, kein Erdöl mehr, keine Kohle, die Reduktion der Emissionen der Landwirtschaft, der Industrie auf das absolut technische Minimum, die Reduktion von Zement durch da, wo es geht, zum Beispiel durch Holzbau und andere Alternativen und eine umfangreiche Kreislaufwirtschaft, sodass der Kunststoff nicht erstmal in der Müllverbrennung landet. Gelingt das, können die noch unvermeidbaren Restemissionen größtenteils durch natürliche Senken kompensiert werden. Dafür gibt es wichtige Maßnahmen, wie zum Beispiel die Wiedervernässung von Mooren, humusaufbauende Ackerbewirtschaftung oder naturnahe Forstwirtschaft. Und wenn wir anschauen, was wir für Kosten haben, das heißt, die Kosten bei diesen natürlichen CO2-Senken sind erheblich unter denen, was wir von CCS erwarten. Bei den meisten Maßnahmen liegen die Kosten bei deutlich unter 100 Euro pro Tonne CO2. Das heißt, da sind wir um den Faktor 2 bis 5 kleiner als bei CCS. Und deswegen meine Empfehlung, der optimale Weg bedeutet eine konsequente CO2-Vermeidung, also kein Öl, Kohle und Gas mehr bis 2045, eine Kompensation der unvermeidbaren Emissionen primär erstmal durch natürliche Senken, um einfach auch Kosten zu sparen. Damit ließe sich in Deutschland viel Geld einsparen, die Wirtschaft schonen, die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen und damit die Klimaziele auch einhalten. Und das wäre mein Statement. Dankeschön.
Vielen Dank. So, und jetzt sind wir mit den Statements durch und wir kommen jetzt in die Fragerunde. 5 Minuten habe ich ja bereits angekündigt und als erstes hat für die Unionsfraktion der Kollege Herr Helfrich das Wort. Aha, Für die Unionsfraktion der Kollege Dr. Gebhardt das Wort. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Wort. Ich hätte eine Frage an Herrn Rademacher, und zwar, wie bewerten Sie die Rolle von CCS zur Erreichung der Klimaziele, also bei uns hier in Deutschland und insgesamt? Und wie werden denn potenzielle Umweltaspekte adressiert?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, was hier schon deutlich wurde, die Wissenschaft ist sich eigentlich auf allen Ebenen, der internationalen Ebene, der europäischen Ebene und der deutschen Ebene einig. Wir brauchen CCS zur Erreichung der Klimaschutzziele. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis dessen vor, was es heißt, wenn so etwas in Studien festgestellt wird, wenn dann gesagt wird, wir müssen CCS nachrangig behandeln oder nicht prioritär, dann ist das ein falsches Verständnis dieser Studien, weil es eben in diesen Studien angelegt ist, dass wir CCS in diesen Mengen auch noch brauchen werden, obwohl wir alle anderen Maßnahmen auf der Ebene Erneuerbare und Energieeffizienz ergreifen. Und natürlich sind diese anderen Maßnahmen auch mit aller Kraft anzugehen. Das Einzige, was sozusagen nicht aus solchen Studien folgt, ist, dass man immer pflichtschuldig voranstellt. Das ist selbstverständlich, dass man das andere auch macht. Aber wieso wir ausgerechnet in der CCS-Debatte immer pflichtschuldig das voranstellen, erschließt sich mir nicht. Wenn wir hier auf diese Punkte kommen, jetzt, was die Studien sagen, wie gesagt, auf der internationalen Ebene, IPCC, Internationale Energieagentur, sagen eigentlich alle, in allen Szenarien, die das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, ist CCS zwingend notwendig. Auch wenn wir das 2-Grad-Ziel wahrscheinlich erreichen wollen, ist CCS zwingend notwendig, internationale Ebene. Europäische Ebene, Europäische Kommission, beispielhaft die European Industrial Carbon Management Strategie, Februar 2024, hat Zahlen hinterlegt, was denn die auf der europäischen Ebene an CCS für notwendig gesehen wird. Das sind dann in 2050 bis zu 450 Millionen Tonnen Einspeicherung, ein erklecklicher Anteil davon auch Bioenergy CCS und CDR. Und das Interessante bei dieser europäischen Simulation ist, dieser Industrial Carbon Management Strategie lagen tatsächlich auch Simulationen zugrunde, aus denen deutlich wird, je ambitionierter wir beim Klimaschutz sind, umso mehr CCS brauchen wir, umso früher CCS brauchen wir, umso mehr Bioenergy CCS brauchen wir. Also da auch noch mal die klare Folgerung, es ist nötig. Deutsche Ebene hat sich die Bundesregierung im Evaluationsbericht zahlreiche Studien angeschaut. Zahlreiche Studien sind auch noch im Nachgang erschienen. Agora, BDI, Dena, Consentec, Ariadne-Projekte, einhellige Meinung. Wir brauchen CCS in der Größenordnung von 34 bis 72 Millionen Tonnen im Jahr, im Klimaneutralitätsjahr 2045, unterschiedliche Nuancen. Aber es ist auf jeden Fall ein erklecklicher Anteil an CCS für die Klimaschutzziele nötig. Vielleicht kurz zur Sicherheit noch, zum Sicherheitsaspekt, der hier angesprochen wurde. CCS ist keine neue Technologie. Wir haben sie schon seit 50 oder 60 Jahren auch im Rahmen der Erdöl- und Erdgasförderung eingesetzt. Aber seit 30 Jahren ist es auch eine Klimaschutztechnologie. Stichwort Norwegen, Stichwort Sleipner. Wir haben zahlreiche Vorgaben, auch gesetzlicher Art, auch jetzt im neuen KSPTG, die Sicherheit garantieren. Wir führen Planfeststellungsverfahren für Speicher und Leitungen durch, in denen Sicherheitsnachweise für die Langzeitsicherheit, für Grundwasserschutz erforderlich sind. Überwachungskonzepte sind einzuhalten. Es gibt eine strenge Behördenaufsicht. Es gibt strenge Haftungsregelungen, auch mit einer teilweisen Verschiebung der Beweislast, 29 KPStG. Eine Deckungsvorsorge ist durch die Unternehmen vorzuhalten. Die Unternehmen selber führen beispielsweise Druckanalysen, seismische Überprüfungen, Bodenanalysen, Wasseranalysen, Temperaturanalysen durch, um hier die Integrität zu wahren. Das heißt nicht, dass CCS eine risikolose Technologie ist. Das würde auch niemand behaupten. Das ist auch beispielsweise schön ausgeführt, welche möglichen Risiken bestehen, etwa im Evaluierungsbericht der Bundesregierung, auch in einer weiteren Studie, die wissenschaftliche DGMK-Gesellschaft angefertigt hat. Aber diese Risiken sind beherrschbar, gelten in der herrschenden Meinung der Wissenschaft. Und gerade hier möchte man auch mal sagen, hier gibt es eine Meinung in der Wissenschaft, die dominiert, gelten als beherrschbar. Und vielleicht eine Aussage, die auch vom IPCC so getroffen wurde. Man kann davon ausgehen, dass über das Ganze gesehen nur 1% der CO2-Emissionen, die gelagert sind, über 1000 Jahre entweichen werden, wenn wir das mitteln. Vielen Dank.
Danke. Als nächstes hat das Wort für die AfD-Fraktion Dr. Bloß.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Herrn Resch. Sehr geehrter Herr Resch, neben CCS wird ja auch die Nutzung von CO2 als Rohstoff, also CCU, diskutiert. Sehen Sie darin tatsächlich einen marktwirtschaftlich tragfähigen Industriezweig oder besteht die Gefahr, dass hier ein weiterer subventionsgetriebener Technologiepfad aufgebaut wird, der ohne staatliche Förderung kaum wirtschaftlich bestehen kann?
Ja, vielen Dank für die Frage. CCU, also die Nutzung von CO2 als Rohstoff, wird häufig als technologisch interessante Möglichkeit dargestellt. Tatsächlich finden sich viele dieser Verfahren noch in Pilot- oder Demonstrationsmaßstab. Die entscheidende Frage ist daher weniger die technische Machbarkeit als die wirtschaftliche Realität. Die meisten CCU-Verfahren benötigen große Mengen von günstiger Energie und komplexen Anlagenstrukturen. Ohne eine staatliche Förderung oder politische CO2-Preissysteme wären viele dieser Prozesse derzeit wirtschaftlich kaum wettbewerbsfähig. Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr, dass hier ein weiterer technologiepolitischer Förderbereich entsteht, der weniger durch Marktnachfrage als durch politische Zielvorgaben gefördert wird. Die zentrale Frage sollte daher nicht sein, welche neuen CO2-Verwertungswege technisch möglich sind, sondern wie sinnvoll es überhaupt ist, eine ganze industrielle Infrastruktur rund um CO2 aufzubauen.
Ich habe noch eine Frage an den Herrn Resch als Zusatzfrage, Nachfrage. Also Sie sagen im Eingangsstatement, selbst wenn jährlich etwa 30 Millionen Tonnen CO2 gespeichert würden, entspräche das lediglich rund 5% der deutschen Emissionen. Bei eben Kosten in Milliardenhöhe. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, für einen derartig begrenzten Effekt zu solchen immensen volkswirtschaftlichen Kosten eine völlig neue Infrastruktur für Abscheidung, Transport und Speicherung aufzubauen?
Wiederum danke für die Frage. Wenn man die Größenordnung betrachtet, relativiert sich der Effekt deutlich. Deutschland emittiert, wie eben schon ausgeführt, 650 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr. Selbst wenn jährlich 30 Millionen Tonnen CO2 gespeichert würden, entspräche das lediglich 5% der Emissionen. Demgegenüber stünden halt jährliche Kosten in Milliardenhöhe sowie der Aufbau einer vollständig neuen Infrastruktur für Abscheidung, Transport und Speicherung. Insofern stellt sich aus meiner Sicht die Frage einer Verhältnismäßigkeit. Für einen vergleichbar kleinen Effekt würde ein dauerhaft kostenintensives System ausgebaut, dessen Nutzen vor allem innerhalb politischer Emissionsbilanzen sichtbar wird, während die realwirtschaftlichen Kosten unmittelbar spürbar wären. Hierzu kommt, dass die langfristigen Verantwortung solcher Speicher über Generationen hinweg vernünftig geregelt werden müssten. Selbst wenn der Betreiber zunächst haftet, stellt sich die Frage, wer in mehreren Jahrzehnten oder Jahrhunderten für mögliche Schäden verantwortlich ist. Diese offenen Fragen zeigen, dass CCS nicht nur ein technisches Problem ist, sondern auch erhebliche geologische, ökologische und rechtliche Risiken mit sich führt. Das ist tatsächlich eine der offenen zentralen Fragen beim CCS. Die Speicherung ist langfristig angelegt. CO2 soll über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte im Untergrund verbleiben. In der Praxis ist es kaum realistisch, dass Unternehmen über einen solchen Zeitraum die Verantwortung tragen. Deswegen sehen viele CCS-Regelwerke vor, dass die Verantwortlichen nach einer bestimmten Zeit auf den Staat übergeht. Das bedeutet im Ergebnis, selbst wenn die Unternehmen zunächst Betreiber sind, könnte langfristige Haftung letztendlich bei der öffentlichen Hand und damit beim Steuerzahler landen. Damit wird aus einem industriellen Projekt möglicherweise eine dauerhaft staatliche Verantwortung. Vielen Dank.
Ich habe noch eine Frage an den Herrn Schenuit. Sie haben in Ihrer Stellungnahme selbst die hohen Kosten, langen Planungshorizonte und die großen Unsicherheiten eingeräumt. Wie soll der Staat diesen Pfad dann aktiv, warum soll er diesen aktiv hochsubventionieren, gerade im Hinblick auf Emittenten wie beispielsweise Indien, China und die USA?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte ja eingangs die Szenarien erwähnt. Wir haben auch gehört, die Treibhausgasprojektionen. Das Netto-Null-Ziel erfordert eben das Abscheiden von CO2. Das sagt die Wissenschaft ganz klar. Und wir haben es eben gehört, die unterschiedlichsten Studien, IPCC, europäisch, aber eben auch die nationalen Regulierungen. Netto-Null-Neutralität erfordert alle Restemissionen entweder abzuscheiden an der Quelle oder eben aus der Atmosphäre zu entnehmen. Und daraus ergibt sich dieser Zusammenhang. Ja, die technischen Herausforderungen sind groß, das sind sie auch in anderen Bereichen, aber umso wichtiger ist es, jetzt strategisch voranzugehen bei Carbon Management. Die Carbon Management Strategie wäre dafür die nächste Gelegenheit. Danke.
Jo, danke schön. Als nächstes hat Herr Klebank für die SPD das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an Sie, meine Herren Sachverständigen. Die erste Frage geht an Herrn Dr. Schenoid und wenn es dann noch Zeit ist, noch eine an Herrn Rademacher. An Herrn Dr. Schenoid die Frage: In mehreren Statements wurde ja darauf hingewiesen, CCS möglichst auf die schwer oder beziehungsweise eher die unvermeidbaren Restemissionen zu konzentrieren. Das gegenwärtige KSPTG macht diese Unterscheidung nicht. Die Frage ist also, wenn gleichzeitig nach Förderkulissen gerufen wird, wie kann man diesen Aspekt im Rahmen von Regulatorik und oder Förderkulissen unter einen Hut bringen? Das wäre für uns wichtig. Und an Herrn Rademacher, wenn noch Zeit ist, Sie haben auf einen Clusteransatz verwiesen. Da wäre ich für Erläuterungen dankbar, auch wie Sie in diesem Zusammenhang das Verhältnis von CCS und CCU betrachten. Die Verwendung von CO2 ist ja auch in verschiedenen Statements angeklungen. Das wäre für uns interessant.
Ja, vielen Dank. Also ich teile die Einschätzung, hatte ich ja auch schon eingangs gesagt, dass der Fokus auf die schwer vermeidbaren Emissionen wichtig ist. Der entscheidende Hebel, das auch umzusetzen, liegt, wie Sie ja auch gesagt haben, in der Förderung. Es geht nicht so sehr um den regulatorischen Ausschluss. Die Technologien sind teuer, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach. Und deswegen liegt der Hebel eben in der Förderung. Die Carbon Management Strategie, die Carbon Contracts for Difference, also die Klimaschutzverträge, das ist die Gelegenheit, strategische Carbon Management Politik zu machen und die Projekte voranzubringen, die wir für die Klimaneutralität als essentiell wichtig erachten. Und die Frage, was schwer vermeidbar ist, die wird ja häufig gestellt. Und da möchte ich noch ergänzen, es gibt nicht die eine wissenschaftliche Definition dafür, was eine schwer vermeidbare Emission ist. Das ist am Ende eine politische Debatte. Wir wissen aber aus den Szenarien, dass überall da, wo wir andere Alternativen haben, es auch günstiger ist, nicht auf CCS zu setzen. Und daraus folgt eben die Schlussfolgerung, überall da, wo wir jetzt noch keine Alternativen kennen, das sind der erwähnte Kalk und Zement, die Müllverbrennung und einige andere Anwendungen, da sollte wirklich der Fokus drauf liegen, weil natürlich auch die öffentlichen Fördermittel begrenzt sind. Wie gesagt, die nächste Gelegenheit dafür besteht in den Klimaschutzverträgen und der Carbon Management Strategie.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir noch Zeit für Sie, Herr Rademacher.
Ja, vielen Dank, das ist schön. Also der Clusteransatz ist wie dargestellt, dass man versucht, und zwar versucht im Sinne der Erreichung von Economies of Scale. Hier werden die ganze Zeit ja Kosten diskutiert, die beachtlich sind. Wir sehen eben Möglichkeiten, diese Kosten zu senken, und der Clusteransatz wäre eine dieser Möglichkeiten. Das hieße zum Beispiel, dass man Gaskraftwerke, wo das vielleicht umstritten ist, wenn die sich aber in einem solchen Cluster befinden, dann würde man beispielsweise nicht sagen, man schließt jetzt ausgerechnet das Gaskraftwerk, was sich in einem Cluster, Industriecluster befindet und wo die Anschlüsse bereits da sind. Man würde das jetzt nicht zwangsläufig ausschließen. Es muss sich natürlich nach wie vor, und das muss dann entschieden werden, ökonomisch lohnen. Das ist in vielen Fällen im Bereich Gaskraftwerke sicherlich sehr, sehr zweifelhaft. Aber insgesamt ist dieser Clustergedanke etwas, was auch in beispielsweise in Großbritannien sehr stark verfolgt wird und wirklich auch mit der Zielsetzung, hier Kosten zu reduzieren. Und in der gleichen Art und Weise ist das natürlich auch ein Aspekt, der, wenn man über CCU nachdenkt, wo dann in einem solchen Cluster natürlich relativ große CO2-Mengen anfallen, erzeugt werden, die dann auch für CCU-Zwecke zur Verfügung stehen würden, wenn sie denn dort sozusagen nachgefragt werden. Da kann sicherlich der zu den konkreten Anwendungsfällen für CCU kann sicherlich der VCI noch mehr sagen. Aber im Kern ist der Clustergedanke einer dieser Möglichkeiten, Kosten zu senken, die wir verstärkt nutzen sollten. Vielen Dank.
Jo, okay, dann verfällt das. Und als nächstes für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Badum, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung. Also es ist natürlich möglich, auch andere Abgeordnete hier als Sachverständige einzuladen. Aber ich möchte doch bemerken, dass es ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck einer Sachverständigenanhörung ist. Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, Wissenschaftlerinnen zu finden. Aber gut, vielleicht kann man dann eher mal seine Ideologie überdenken. Ja, und zu den Anmerkungen von Herrn Rademacher wollte ich noch ergänzen. Norwegen hat aktuell eine Kapazität von 3,2 Millionen Tonnen pro Jahr CO2-Einspeicherung. Und wie vorhin Resch erwähnt wurde, wir haben 649 Millionen Tonnen CO2-Emissionen in Deutschland im letzten Jahr. Also nur, weil Sie gesagt haben, das ist die ganz entscheidende Technologie für Klimaschutz. Ich glaube, man muss es ein bisschen ins Verhältnis setzen. Wichtiger wäre, dass wir es schaffen, unseren Öl- und Gasfußabdruck zu reduzieren. Das ist das wesentliche Instrument, was wir haben. Ja, meine Frage richtet sich an Herrn Littke. Sie sind ja auch in Ihrem Statement jetzt darauf eingegangen, dass absehbar bei Speicher und Transport von CCS nicht mit sinkenden Kosten zu rechnen ist, weil hier immer wieder die Rede war von First Mover und man muss nur die Ersten unterstützen und dann wird es ein ganz serienmäßiges Geschäft. Wie kommen Sie zu dem Schluss, dass das bei CCS eigentlich so nicht möglich ist?
Ja, danke schön für die Frage. Ja, es wird gemeinhin angenommen tatsächlich, dass das tatsächlich wie bei anderen Klimaschutztechnologien, dass es eben zu Kostensenkungen kommt, zu erheblichen. Bei erneuerbaren Energien oder Batterien haben wir das ja eben vor allem gesehen durch Skalierung und Innovation. Bei CCS ist das eben strukturell anders. Wir haben es vorhin auch in den Zahlen gehört, ein erheblicher Anteil der Kosten basiert letztlich auf Transport und Speicherung. Und das sind weitestgehend ausgereifte Technologien. Das heißt, wir können hier keine großen technologischen Sprünge erwarten, dass die Kosten dramatisch sinken. Wir haben tatsächlich sogar in den letzten 5 Jahren im Bereich Infrastrukturkomponenten, Transport, haben wir gesehen, dass die Preise um über 40% über der Inflation gestiegen sind. Dazu kommt, dass natürlich, je mehr wir speichern, zunächst einmal die attraktiven Speicherorte genommen werden. Und je mehr wir speichern, desto küstenferner müssen wir Speicherorte finden, desto tiefere Speicherorte müssen wir finden, was die Kosten dann nochmal treiben wird. Und das heißt letztlich, das ist nochmal ein Argument, das ist jetzt kein pauschales Argument gegen CCS, aber es ist nochmal ein Argument, das wirklich möglichst gering zu halten, weil dadurch auch die Kosten geringer bleiben, gerade im Bereich der Speicherung. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Sie sind jetzt auf die Kosten nochmal eingegangen und auch die Schwierigkeiten, die Speicherorte zu finden. Weiteres Thema ist ja, wie bringt sich der Staat bei diesen Kosten möglicherweise ein? Welche Klimaschutztechnologien werden gefördert? CCS ist ja auch bei den Klimaschutzverträgen mit vorgesehen als förderungswürdig. Wie beurteilen Sie die gesamte Förderpolitik der Bundesregierung, was jetzt industrielle Transformation angeht? Und wo würden Sie sich vielleicht auch noch mehr Unterstützung wünschen oder Ihre Mitgliedsunternehmen mehr Unterstützung wünschen?
Ja, also ich glaube ganz grundsätzlich, das, was unsere Mitgliedsunternehmen brauchen, was die Wirtschaft im Allgemeinen braucht, ist Verlässlichkeit. Das sind verlässliche Rahmenbedingungen, um zu investieren. Wenn man jetzt auf die Förderkulisse generell jetzt schaut, ist für uns im Bereich CCS und Klimaschutzverträge schon eine sinnvolle Maßnahme. Sie setzen beim Emittenten an, sie sind marktbasiert, ohne dauerhafte Subvention. Aber nochmal der Punkt mit der Planbarkeit. Also ich habe es in meinem Statement auch genannt, der CO2-Preis gerade im EU-ETS-1 liegt irgendwo zwischen 60 und 80 Euro. Vom ETS-2 ganz zu schweigen natürlich, aber blicken wir auf den ETS-1. Es ist schwierig zu investieren, wenn man da keine Planbarkeit hat. Und Sie haben ja die ganzen Debatten um ETS-1 mitbekommen. Das heißt, mittelfristig brauchen wir da einfach einen stabilen Preiskorridor im ETS-1, wenn wir in Richtung CCS investieren wollen. Und ein Punkt ist mir auch noch wichtig, das ist das Thema Leitmärkte, grüne Leitmärkte. Da können wir über die öffentliche Beschaffung ganz viel machen. Momentan ist es tatsächlich so, dass Unternehmen, die in klimaneutrale Produkte investieren, dass sie auch einfach ein Nachfrageproblem haben. Momentan entstehen da zusätzliche Kosten, die der Markt momentan einfach nur in Teilen honoriert. Dankeschön.
Dankeschön. Herr Resch war angesprochen, hat aber gleich ja noch in der zweiten Runde die Möglichkeit zu reagieren, wenn Sie mögen. Als nächstes hat das Wort Herr Dr. Pfahl für die Fraktion Die Linke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Quaschning, ich freue mich sehr, dass Sie heute uns als Experte zur Verfügung stehen. Ich würde gerne zunächst das Thema Gaskraft näher beleuchten. Da sind jetzt einige Argumente schon gebracht worden. Gerade im Bereich der Energieerzeugung ist das eben CCS ein bemerkenswertes Instrument. Ich frage deswegen mal ein bisschen plakativ, wäre ein Erdgaskraftwerk mit CCS wirklich klimaneutral?
Also definitiv erstmal nein. Also wir haben auch noch technische Schwierigkeiten. Also ich hole erstmal aus. Das heißt, wir gehen da ja davon aus, dass wir mit der Energiewende sehr viel Sonne und Wind haben. Wir haben dann sehr große Schwankungen und wir werden sehr wenige Stunden noch haben, wo wir überhaupt Ausgleichsenergie brauchen. Das ist im Wesentlichen im Winter. Wir haben weniger als 1000 Vollerstunden und dann heißt, wir brauchen ein Stop and Go. Und das wird schon technisch schwierig, das überhaupt mit CCS zu kombinieren, weil die CCS-Anlagen, die wollen technisch eigentlich eher durchlaufen. Das heißt, die Frage, wie kriege ich das technisch gelöst? Stelle ich dann eine Batterie nochmal neben das Gaskraftwerk? Also das ist erstmal schon mal Frage. Die Frage, bin ich dann klimaneutral, wenn ich jetzt also das technisch gelöst bekomme und mit wenigen Vollerstunden für einen exorbitant hohen Preis das CO2 abscheide? Und dann kann man sagen, definitiv auch nein. Weil beim Erdgas, bei der Förderung habe ich Methanleckagen. Das heißt also, wir haben hier Methanleckagen. Methan ist ja ein sehr potentes Treibhausgas mit enormen Auswirkungen, die viel größer sind als beim CO2. Die fallen bei der Förderung an. Das kann ich beim Kraftwerk gar nicht auffangen. Das heißt, ich habe hier auch weiterhin Emissionen, die nicht da sind. Auch beim Transport habe ich entsprechende Leckagen. Und auch bei der Abtrennung vom CO2 komme ich nicht auf 100%. Das heißt also, man müsste praktisch zusätzlich zum CCS nochmal irgendwo dann CO2 aus der Atmosphäre abtrennen. Und das erklärt eigentlich, wir müssen raus aus der Technologie Erdgaskraftwerke. Das heißt, 2045 darf kein Erdgaskraftwerk mehr laufen. Alles andere ist wirtschaftlich Harakiri, was wir hier machen.
Ja, vielen Dank für die klaren Worte. Jetzt ist es ja so, dass wir in Deutschland auch schon Erfahrungen mit CCS bei Kohlekraftwerken gemacht haben, auch wenn die Idee zum Glück weitestgehend vom Tisch zu sein scheint. Vielleicht können Sie das noch mal kurz skizzieren und vielleicht gibt es ja auch Verbindungen zum Thema Erdgas.
Ja, es ist ja sehr spannend. Also wir tun ja jetzt so, als ob diese CCS-Technologie für fossile Technologien irgendwie eine ganz neue Idee ist. Also diese Technologie ist ja schon in den 1980er, 90er Jahren geboren worden. Wir haben dann von Clean Coal geredet. Wir haben hier in Deutschland auch schon Versuche dazu gemacht. Also das Kraftwerk Schwarze Pumpe, was jetzt von Vattenfall damals betrieben wurde. Dort hatten wir auch mit öffentlicher Förderung eine CCS-Anlage in kleinen Maßstab aufgebaut, das CO2 abgetrennt. Vattenfall hatte damals sehr schöne Broschüren gemacht. Wir arbeiten jetzt an Clean Coal. Wir werden demnächst saubere CO2-freie Kohlekraftwerke dann realisieren. Das ist, wie gesagt, schon sehr lange her. Das ist dann irgendwann still und heimlich eingeschlafen, weil irgendwo wird ja natürlich bei Vattenfall ein Controller drüber geguckt haben und am Ende gesagt haben, okay, kann man zwar technisch machen, aber das kann am Ende kein Mensch bezahlen. Es gibt gar keinen Business Case für so ein Einsatzgebiet. Und deswegen ist einfach diese Idee, die man damals hatte, was man technisch ausprobiert hat, was technisch auch funktioniert hat, dann einfach verschwunden ausgrund der Kostendruckproblematik. Und ich sehe so, habe so ein Déjà-vu. Ne? Also wir führen jetzt diese gleichen Diskussionen im Erdgasbereich. Das heißt, wird jetzt gesagt, naja, wir können jetzt ja weiter auf Erdgas setzen. Das CO2 kommt, es ist technisch möglich. Die Preisdiskussion, geben alle zu, ist niedrig, aber die schieben wir außen vor. Aber ich meine, wer wird 2045 oder auch 2040 noch ein Erdgaskraftwerk betreiben, wenn wir da 300 Euro die Tonne CO2 obendrauf knallen? Das sind ja so exorbitant hohe Preise. Entweder wird das Erdgaskraftwerk da dann einfach pleite gehen, was sich einfach nicht rechnet. Oder wir werden eine politische Diskussion führen, dass wir sagen, ja, das haben wir uns vor 15 Jahren so gedacht, aber leider können wir das heute nicht umsetzen, weil das ist für Deutschland nicht bezahlbar. Und insofern ist das, sage ich mal, so die Mohrrübe, die man genauso wie bei den Kohlekraftwerken vorne hinhängt. Und bei den Erdgaskraftwerken sehe ich das Gleiche, aber es wird wahrscheinlich genauso enden wie bei der Kohle. Das heißt, es wird irgendwann mal still und heimlich verschwinden.
Dann hatten Sie gerade eben am Rande erwähnt, dass man CO2 aus der Luft abscheiden könnte. Vielleicht haben Sie da noch eine kurze Einschätzung, wie realistisch das ist.
Ja, das ist die Frage, die wir ja schon auch in den IPCC-Berichten haben, dass wir negative Emissionen brauchen, um das Ganze zu machen. Das heißt also auch jetzt die Idee, wir machen jetzt einen Overshoot mit den CO2-Emissionen, wir lassen uns ein bisschen Zeit, holen das wieder raus. Momentan liegen die Kosten beim DAC. Das heißt, wir müssen also hier das CO2 aus der Luft rausholen bei um die 1.000 Euro. Das wird man wahrscheinlich noch mal deutlich reduzieren können. Aber selbst wenn wir dann bei 300 Euro die Tonne sind, haben wir einen ganz spannenden Aspekt dabei. Wir brauchen wahnsinnig viel Energie. Und derzeit brauche ich, um CO2 aus der Luft rauszuholen, mehr Energie, als ich in einem Gaskraftwerk durch die Verbrennung von Erdgas bei der Emission von CO2 gewinnen kann. Also alleine das zeigt ja schon, dass diese Idee am Ende auch nicht wirklich funktionieren kann.
Vielen Dank für die Punktlandung. Um es zeitlich zu schaffen, müssen wir das stringent machen. Deswegen kommt jetzt für die Unionsfraktion Herr Helfrich. Gut, gerne.
Wir haben ja getauscht, genau. Deswegen jetzt meine Wenigkeit. Ich habe eine Frage an den Herrn Bielitz, beziehungsweise genauer gesagt zwei. Das eine ist, wie ordnen Sie CCS in Ihrer Industrie ein im Vergleich zu anderen Möglichkeiten der CO2-Reduktion, also grüner Wasserstoff, Elektrifizierung, andere, ich nenne es jetzt mal Pfade. Und der zweite Bereich, der mich interessiert, ist das Thema CCU, die Verwendung von CO2 als Rohstoff nach der Abscheidung in der chemischen Industrie und welche vielversprechenden Beispiele aus der Praxis gibt es schon in dem Bereich?
Ja, herzlichen Dank für die zwei Fragen. Beginnen möchte ich mit der CCS-Einordnung. Wenn man sich anschaut, welche Technologien es gibt, Sie haben es genannt, Elektrifizierung, Wasserstoffeinsatz oder eben CCS. Und diese Vermeidungsoptionen, technischen Optionen, muss man natürlich technisch betrachten, aber auch, es ist viel genannt worden, über Kosten gesprochen. Und wenn man sich das bei Chemieanlagen, bei großen Chemieanlagen anschaut, dann kommen wir tatsächlich zu einem Ergebnis, wenn man die einzelnen Technologien nebeneinander legt, ist CCS zwar teurer als der heutige ETS-Preis, aber immer noch die günstigere Variante im Vergleich zu Elektrifizierung oder sogar grünen Wasserstoff. Und lassen Sie mich das nochmal verdeutlichen, grüner Wasserstoff kostet aktuell nach Prognosen von RWE beispielsweise 11 Euro pro Kilo im Vergleich zu heutigen grauen Wasserstoff von 2,5 bis 3 Euro. Einfach mal so als Pendant dazu, dass man das auch einschätzen kann, weil letzten Endes diese Kosten müssen miteinander verglichen werden. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig oder aus einer Branchenperspektive, die verschiedenen Technologien für den richtigen Einsatzort zuzulassen. Es gibt nicht die richtige Lösung. All Electrification wird nicht funktionieren, genauso wenig wie überall Wasserstoff oder überall CCS. Es wird eine Mischung sein, insbesondere wenn man den Cluster-Gedanken nochmal aufgreift, den der Rademacher auch schon genannt hat. Wir haben bestimmte Konstellationen, Produktionsportfolios, Gegebenheiten, Wertschöpfungsketten, die berücksichtigt werden müssen in der optimalen Findung des Transformationspfades. Und das führt mich auch zu dem zweiten Aspekt CCU. Wir haben für unsere Branche eine Transformationspfade-Studie gemacht. Das nennt sich Chemistry for Climate, die wir auch nochmal 2024 aktualisiert haben. Da wird ganz klar auch mal erläutert, dass es drei verschiedene Wege gibt. Die hauptsächliche Nutzung von Elektrizität, dann eben Wasserstoff oder Sekundärrohstoffe wie zum Beispiel Biomasse oder auch Kunststoffrecycling, was hier genannt worden ist. Und all diese Wege haben unterschiedliche Möglichkeiten, Kosten, ich hatte es bereits genannt, und damit verbunden dann letzten Endes auch, wie viel CO2 man wiederum nutzen kann. Ich hatte in meinem Eingangsstatement die Zahl von 45 Millionen Tonnen genannt. Das ist so der Maximalwert, wenn man eine Welt oder eine Transformation komplett auf Wasserstoff und CO2 ausrichten würde. Das würde letzten Endes auch dazu führen, dass man bei den Kernnetzen darauf achtet, dass diese Netze zusammengedacht werden und eben nicht nur einzeln. Weil vieles in den CCU-Anwendungen eben nicht nur der Kohlenstoff ist, sondern Kohlenwasserstoffe. Das heißt, beide zusammen betrachtet. Wenn man andere Pfade aufzeichnet, dann sinkt der CO2-Bedarf oder ist ein geringerer, aber ist immer noch signifikant mit 14 oder 37 Millionen Tonnen. Und Sie hatten noch mal nach konkreten Beispielen gefragt. Da gibt es auch viele verschiedene. Und zwar eines der größten ist das Thema Methanol. Letzten Endes kann man mit abgeschiedenem CO2 Methanol herstellen. Das ist wiederum ein Ausgangsstoff für viele verschiedene Grundchemikalien, aber auch Ausgangsstoff dann für Endanwendungen in Kunststoffen oder auch Harzen. Außerdem kann Methanol natürlich auch als Wasserstoffcarrier eingesetzt werden. Also hat da auch mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten. Und das Zweite ist auch, was immer vergessen wird, wir sprechen immer über große Themen, über Grundstoffe. Das ist richtig. Und da sind auch sehr große Mengen im Spiel. Gleichzeitig gibt es aber auch Anwendungen bei Spezialchemikalien für organische Säuren, aber auch für Pigmente. Und auch da wird eine ganze Menge geforscht und gemacht. Es gibt Lösungen, die jetzt aber nochmal skaliert werden müssen, um dann zur Marktreife und dann letzten Endes auch zur breiteren Nutzung zu kommen. Dankeschön.
Danke. Für die AfD-Fraktion Dr. Bloß, bitte.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich muss, bevor ich zur Frage komme, noch mal feststellen, oder Sie haben es ja auch festgestellt, die Frau Badum ist unseren Sachverständigen persönlich angegangen, was ich hier wirklich sage, es ist eine Unverschämtheit, was Sie hier gemacht haben, weil wir haben im Unterschied zu Ihnen, zu Ihrer Partei, haben wir halt Wissenschaftler bei uns, kompetente Wissenschaftler, wie den Herrn Resch als Geowissenschaftler. Ja, da können Sie ruhig lachen, aber das ist nun mal so. Und da bitte ich auch darum, dass der Herr Resch hier nochmal sich äußern kann. Sie haben es angemahnt, dass dafür aber auch die Zeit gestoppt wird. Aber ich komme jetzt erstmal zu meiner Frage. Herr Resch, die Bundesregierung argumentiert, CCS sei notwendig, um energieintensive Industrien in Deutschland zu halten. Besteht nicht vielmehr die Gefahr, dass durch zusätzliche Kosten für Abscheidung, Transport und Speicherung die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie weiter geschwächt wird?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also die Antwort, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie hängt ja in erster Linie von einer verlässlichen Energieversorgung, günstigen und stabilen Energiepreisen und stabilen Rahmenbedingungen und technologischer Freiheit ab. Wenn die Unternehmen zusätzlich CO2 abscheiden, transportieren und speichern müssen, entstehen erhebliche Zusatzkosten. Diese Kosten wirken natürlich als zusätzliche Belastung für die energieintensiven Branchen. Die eigentliche Frage lautet daher nicht, wie wir die Industrie ohne CCS wettbewerbsfähig halten, sondern ob neue CO2-Infrastrukturen die Wettbewerbsfähigkeit nicht sogar weiter verschlechtern können. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen wäre eine solche Anforderung schwer zu tragen. Man muss sich vorstellen, dass diese Unternehmen dann für die Verbringung sorgen müssen. Kommt das Zeug dann in Tanklastzüge oder in eine Pipeline? Das muss erstmal vor Ort organisiert werden. Und ich kann mir vorstellen, dass besonders mittelständische Unternehmen nicht so ganz begeistert davon sind. Dankeschön.
Gibt es ebenfalls an den Herrn Resch, gibt es bei internationalen CCS-Projekten bereits Erkenntnisse über reale Schäden und Störungen bei der Speicherung von CO2? Bei der dauerhaften Speicherung von CO2 sprechen wir über Zeiträume von Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten. Wer trägt aus Ihrer Sicht langfristig die Verantwortung und Haftung für mögliche Schäden an solchen CO2-Speichern?
Da danke für die Frage. Größere Schadensfälle aus industriellen CCS-Projekten sind bis jetzt nur sehr begrenzt dokumentiert. Das liegt auch daran, dass viele Projekte noch sehr, sehr jung sind und CCS nur im sehr begrenzten Umfang eingesetzt wird. Die eigentliche Herausforderung liegt daher weniger in kurzfristigen Effekten als in den langfristigen Risiken. CO2 sollte über Jahrzehnte oder Jahrhunderte in geologischen Formationen verbleiben. Daher können verschiedene Unsicherheiten dabei bei der Lagerung auftreten. Dazu gehören Leckagen über Bohrlöchern, über geologischen Störzonen, Druckveränderungen im Untergrund sowie potenzielle Auswirkungen auf das Grundwasser bei der Offshore-Speicherung und genauso natürlich auch bei den marinen Ökosystemen. Und wir haben zum Beispiel Schichten aus der Vergangenheit, wo wir tatsächlich nach großen auch klimatischen Events wie den Hangenbergschichten, wie den Kellwasser-Events CO2 in den Schichten haben, wie die da reingekommen sind, was die Rauswaschung aus der Atmosphäre, wie das abgegangen ist, das wissen wir eigentlich noch gar nicht. Wir spielen damit Sachen, die nur zum Teil überhaupt bekannt sind. Dankeschön.
Dann hätte ich noch eine Frage an den Herrn Behlitz und gegebenenfalls den Herrn Rademacher, weil der Herr Behlitz betont in seinem Vortrag, dass Onshore-Speicherungen wegen Kostenunterschieden von Faktor 3 bis 6 attraktiver wären. Halten Sie es politisch wirklich für realistisch, in Deutschland gegen den absehbaren Widerstand der Bevölkerung Onshore-Speicher in größerem Umfang durchzusetzen?
Danke für die Frage. Also nochmal zur Betonung, Faktor 3 bis 6 im Kostenvergleich. Die Kosten sind hier mehrfach genannt worden. Letzten Endes geht es darum, Emissionsreduktion zu erreichen, Emissionsminderung an der Stelle, wo es über andere Technologien nicht funktioniert oder im Übergang nochmal notwendig ist. Und der Knackpunkt ist, glaube ich, an meiner Stelle, an der Stelle Zielkonflikte zu lösen. Wir wollen das Klimaschutz oder die Klimaneutralität erreichen. Das haben wir uns als Gesellschaft vorgenommen. Und dafür ist CCS unbestritten eine Technologie, die notwendig ist. Das ist aus meiner Sicht auch wichtig, in der Bevölkerung anzuerkennen, dass es für dieses Ziel dann wiederum auch andere Komponenten gibt, die ausgeglichen werden müssen oder wo es Nachteile gibt, ungenommen. Aber wir können nicht immer sagen, wir wollen und konkrete Lösungen werden dann irgendwie abgelehnt. So funktioniert das nicht, so werden wir nie klimaneutral.
Danke. Und für die SPD-Fraktion der Kollege Klebank, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann quasi bei Herrn Behlitz anknüpfen, denn mir geht es jetzt um das Wie. Und meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Schenoet und, wenn noch Zeit ist, auch an Herrn Littke. Die Frage ist, wie kann es gelingen, CCS so auszubauen, dass wir einerseits es für die unvermeidbaren Restemissionen, Zement etc. möglich machen und auf der anderen Seite aber sozusagen sicherstellen, dass da, wo CO2-Emissionen oder überhaupt das Entstehen von CO2 verhindert werden, vermieden werden kann, dass da der Anreiz auch weiter bestehen bleibt. Also das ist ja der schmale Grat, in dem wir uns bewegen.
Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich eine relevante Frage. Ich glaube, da noch mal einmal vorab, CCS ist keine schnelle und günstige Lösung, haben wir jetzt in den unterschiedlichsten Facetten gehört. Und es macht auch nicht einfacher, die Klimaziele zu erreichen. Und diese hohen Kosten und auch die begrenzten Speicherkapazitäten, von denen wir auch schon gehört haben, sind auch ein Grund, warum inhärent weiterhin ein Anreiz besteht, technologische Durchbrüche in diesen Sektoren zu finden. Also trotz Förderung wird es in Unternehmen meiner Ansicht nach weiterhin den Anreiz geben, auch andere Technologierouten auszufinden, sich auf CCS auszuruhen. Dafür ist das viel zu aufwendig und viel zu teuer. Ich glaube, wenn man in die USA schaut, natürlich hat sich da gerade viel gewandelt, aber in dem Inflation Reduction Act konnte man sehen, dass es sehr zielgerichtete CCS-Förderung für schwer vermeidbare Emissionen gab, aber auch große Projekte für Innovationen im Zementsektor zum Beispiel. Das Unternehmen hat jetzt natürlich große Probleme, weil die Förderung wegbricht, aber das ist eine strategische Industriepolitik, die auch nicht dann bei CCS aufhört, sondern auch ganz klar in die Innovation investiert. Da ist die europäische Ebene wichtig, ohnehin wie bei CCS auch, aber auch bei der breiteren Industriepolitik, Programme wie der Innovation Fonds, da ist lohnt es sich, nicht nur über Carbon Management nachzudenken. Und ein letzter Punkt. Wir haben Direct Air Capture und Biomasse mit CCS schon gehört und die großen Mengen, die wir davon brauchen. Das heißt, auch hier brauchen wir diese Kapazitäten. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, jetzt CCS-Projekte und Infrastruktur zu schaffen, die dann für immer fossiles CCS sind, sondern diese Infrastrukturen werden langfristig auch benötigt, um CO2-Entnahme zu betreiben. Auch das ist da ein relevanter Punkt.
Dann schließe ich gerne an direkt. Ich glaube, wir haben da meines Erachtens einfach unterschiedliche Faktoren, die ineinander greifen ein Stück weit. Das sind die Themen, die ich in meinem Statement auch nannte. Wir haben das Thema grüne Leitmärkte, öffentliche Beschaffung. Dadurch reizen wir auch gleichzeitig an, dass die Unternehmen Emissionen reduzieren, auch parallel. Wir haben das Thema CO2-Preis, das ganz entscheidend ist, dass der auch signifikant und planbar in den nächsten Jahren steigt. Und dann kann man Man müsste es auf die einzelnen Sektoren runterbrechen und da genau schauen, welche konkreten politischen Maßnahmen führen zu einer Reduktion. Also wenn wir jetzt beispielsweise auf die Abfallwirtschaft schauen, da haben wir eine Getrennsammelpflicht, eine Wertstofftonne, sind alles Gesetze, die haben wir schon, sind auch alte Forderungen, die müssen umgesetzt werden. Und erst dann im allerletzten Schritt geht es dann in die thermische Verwertung letztlich und da können wir dann CCS zumindest pilotieren und schauen, inwieweit es funktioniert. Das heißt, man müsste von Sektor zu Sektor schauen und da entsprechend auch die einzelnen politischen Maßnahmen dann entsprechend auch umsetzen.
Danke. Vielen Dank, das genügt mir.
Vielen Dank. Und dann für die Fraktion Die Grüne die Kollegin Badum, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, noch ganz kurz, also wenn man einen ungewöhnlichen Vorgang benennt, und das ist jetzt für mich das erste Mal in 8 Jahren, dass ich das so gesehen habe, müssen Sie das nicht gleich persönlich nehmen. Meine erste Frage geht an Herrn Behlitz. Und zwar, die Chemieindustrie ist ja in letzter Zeit oder so in den letzten ein, zwei Jahren sehr aktiv dahingehend, dass Sie sagen, CCS ist eine wichtige Option, ein wichtiges Thema für Sie, ist aber auch neu in die Debatte gekommen. Deswegen würden mich tatsächlich auch noch mal die konkreten Beispiele interessieren. Sie hatten jetzt Methanol angesprochen. Können Sie noch mal Firmen nennen, Standorte, konkrete Projekte, wo gerade CO2 vermieden wird, entweder durch Elektrifizierung oder durch CCS oder CCU? Einfach für den Laien, dass es ein bisschen haptischer wird, was da gerade in der Diskussion ist. Danke.
Also vielleicht, um es einzuordnen, nur erst seit zwei Jahren ist es, glaube ich, eine Wahrnehmung, die nicht ganz so passt. Wir haben uns schon länger als Branche damit beschäftigt. Die erste Roadmap, wo wir uns mit Transformationsfaden beschäftigt haben, ist schon im Jahr 2018 gemacht worden. Und davor gab es natürlich auch schon Diskussionen. Von daher, diese Diskussion ist nicht erst zwei Jahre alt. Punkt zwei, wo gibt es diese Projekte? Ich glaube, also wenn man jetzt auf deutsche Standorte schaut und nachfragt, gibt es CCS-Projekte, die Frage passt einfach nicht. Wir haben die gesetzlich. In der Planung beschäftigen sich mehrere Standorte. Das sind große Verbundstandorte unter anderem, die prüfen, inwiefern CCS für welche Anlagenverbünde tatsächlich genutzt werden können, vergleichen diese Kosten. Das heißt, was ich vorhin auch gezeigt habe vom Kostenvergleich, das sind genau die Ausflüsse aus diesen Evaluationen, welche Transformationspferde dann tatsächlich genutzt werden können. Das mal zum einen. Zum zweiten gibt es unterschiedliche Plattformen, wissenschaftliche Plattformen, auch die sich dann mit der Nutzung von CO2 beschäftigen. Zu nennen Carbon to Chem ist ein Cluster, was sich mit Verbund aus verschiedenen Unternehmen, aber auch eben aus der wissenschaftlichen Perspektive genau mit der Umsetzung beschäftigt. Also es gibt diese Beispiele und es braucht aber noch Zeit, dass sie tatsächlich in eine Reife kommen. Plus man braucht natürlich auch die Sicherheit, das tun zu können, die jetzt gesetzlich erst seit kurzem besteht. Danke.
Ja, vielen Dank. Nee, ich fand die Frage von Herrn Helfrich nur interessant, aber irgendwie, ja, es ist für mich immer noch nicht so richtig greifbar, was für Technologien oder Produkte da entwickelt werden. Aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Genau, noch eine Frage an Herrn Dittke. Und zwar, Sie sind in Ihrem Eingangsstatement ja auch darauf eingegangen, dass Kreislaufwirtschaft oder Recyclingbeton auch noch ein Thema ist, was weiter ausdifferenziert werden könnte und gleichzeitig auch Bereiche sind, für die auch CCS diskutiert wird aktuell. Können Sie da noch was zu den Rahmenbedingungen sagen, die Ihre Unternehmen brauchen, um First Mover auf diesem Weg zu sein oder Frontrunner, zum Beispiel sowas wie Recyclingbeton, nachhaltiges Bauen oder Kreislaufwirtschaft?
Ja, sehr gerne. Danke für die Frage. Also ein Stück weit geht das auch in Richtung meiner Antwort, die ich Herrn Klebank schon gegeben habe. Im Bereich der Abfallverwertung müssen wir gucken, dass wir die thermische Verbrennung reduzieren. Das heißt eben Getrennsammelpflicht für Bioabfälle, flächendeckende Wertstofftonne etc. Aber das heißt, es geht noch ein Stück weit darüber hinaus. Im Bereich der Kreislaufwirtschaft muss man beim Design ansetzen. Das heißt, wir brauchen Kriterien für ein zirkuläres Produktdesign, Einsatz recycelter Materialien mit Rezyklateinsatzquoten. Auch hier Leitmärkte. Wir haben hier ein Nachfrageproblem nach Rezyklaten. Und dass wir es einfach schaffen, den Einsatz von Primärrohstoffen zu reduzieren und Sekundärrohstoffe eher nutzen und in der thermischen Verwertung, die thermische Verwertung dadurch reduzieren. Ähnliches gilt bei Zement. Es gibt Recyclingbeton, es gibt alternative Bindemittel, es gibt ressourcenschonende Baukonzepte. Herr Professor Kwaschnik hat es auch schon genannt. Das sind Lösungen, die existieren heute schon, aber es fehlen hier die Nachfragesignale für die Unternehmen. Und da wären zum Beispiel öffentliche Beschaffungsquoten eine Maßnahme, auch hier Rezyklateinsatzquoten etc. Und letztlich müssen wir einen Markt für diese Produkte schaffen. Und das ist das, woran es ein Stück weit hängt. Ja, und zum Schluss dann die Kalkindustrie. Da haben wir dann tatsächlich unvermeidbare Restemissionen. Und hier ist unserer Meinung nach, braucht es gezielte CCS-Pilotprojekte, um zu schauen, wie man das machen kann.
Vielen Dank. Und last but not least, Dr. Fahl für die Linke, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Kwaschning, ich würde gerne in der zweiten Runde verschiedene Branchen durchsprechen. Für uns Linke Stahlindustrie gerade besonders wichtig. ganz tiefe Krise ist, droht der Verlust von Arbeitsplätzen. Ist jetzt CCS hier vielleicht eine Alternative, vor allem wenn man sich die Kosten von Stahl anschaut?
Naja, die Idee bei Stahl ist ja, dass wir eher einen anderen Weg gehen. Also momentan schmeißen wir ja Koks in den Ofen und das heißt also Kohle im Prinzip und versuchen dann oben dann das CO2 vielleicht dann bei CCS wieder aufzufangen. Da haben wir die Kosten entsprechend schon gesehen und wir werden nicht komplett klimaneutral, weil ich nicht alle 100% auffangen kann. Die Alternative ist, dass man die Öfen umrüstet auf Elektroöfen, dann halt mit Wasserstoff praktisch als Reduktionspartner eingehe und ich habe einen alternativen Produktionsprozess, wo man einfach das entsprechend vermeiden kann. Das sehe ich und das wird ja auch ausprobiert in Deutschland. Es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie alle Stahlunternehmen auf CCS setzen, sondern dass also gerade die Variante ist da. Aber wir sehen auch, dass natürlich der grüne Stahl seinen Preis hat. Und diese Diskussion werden wir in Deutschland führen müssen. Das heißt, ein Auto wird teurer, wenn ich es mit grünem Stahl herstelle. Und dieser Ehrlichkeit müssen wir uns dann stellen, weil sonst wird das passieren, dass wir einfach viele öffentliche Gelder in so ein Pilotprojekt reinmachen und dann wird da irgendwie mal eine Tonne Stahl rauskommen und dann stellt man es wieder ein, weil es sich nicht rechnet. Also das heißt, wir müssen auch überlegen, wie wir dann diese Mehrkosten darstellen. Aber dafür brauchen wir kein CCS, zumindest mal nicht im Stahlbereich.
Und wie sieht es denn in der chemischen Industrie aus? Da haben wir ja durchaus ganz verschiedene Produktionsprozesse. Das ist heute auch schon durchgeklungen. Wie sieht denn für Sie CCS in der chemischen Industrie aus? Wie sinnvoll könnte das da sein?
Naja, wir haben mit CCS, wir haben auch über CCU gesprochen. Na, vielleicht auch nochmal so ein Gedanke. Ne? Also CCU heißt ja, wir nehmen das CO2 und packen es in Produkte rein und nutzen es weiter. Es gibt einige, die gut ist, aber ich muss natürlich auch die Lebenszyklusanalyse der Produkte mir anschauen. Ne? Also wenn ich jetzt, was weiß ich, dann irgend wieder was draufstelle, einen Kunststoff herstelle oder sowas, am Ende landet der auch in der Müllverbrennung. Und das heißt, ich habe nur eine Verzögerung des Freisetzens des CO2s. Also das heißt, da muss man natürlich ganz klar auch darauf achten, dass das Ganze funktioniert. Ein Punkt, der auch angesprochen wird, ist immer die Wasserstoffwirtschaft. Also Wasserstoff hat einen enormen CO2-Impact. 1% der weltweiten CO2-Emissionen kommen aus der Herstellung von grauem Wasserstoff, der momentan aus Erdgas hergestellt wird. Den kann man natürlich durch grünen Wasserstoff ersetzen oder, was jetzt mittlerweile gehandelt wird, aus blauem Wasserstoff. Aber wie gesagt, beim blauen Wasserstoff müssen wir, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, beim Erdgasförderung beachten, dass wenn wir Erdgas fördern, dass wir dort enorme Methanleckagen haben. Ich sage mal überspitzt, da pfeift dann halt in den USA aus dem Fracking-Loch das Methan raus. Das kommt dann entweder gar nicht in die Statistik rein oder dann in die US-Statistik. Also Deutschland kann sich dann statistisch gesehen einigermaßen klimafreundlich gestalten, aber das hilft dem Weltklima dann halt nicht sonderlich viel, wenn wir diese Methanemissionen dann einfach bei diesem Wege vernachlässigen. Und deswegen muss man, wenn man ehrlich ist beim blauen Wasserstoff, halt auch einfach diese anderen Emissionen, die einfach immer so gerne unter den Tisch fallen, halt mit berücksichtigen. Und wenn ich das mache, dann ist halt einfach der grüne Wasserstoff die Sache, ja, die Preise sind heute noch hoch, aber die werden entsprechend sinken. Und im Gegensatz zu dem blauen Wasserstoff ist das eine sichere Bank, wo man auf jeden Fall weiß, das funktioniert dann auch mit der Klimaneutralität. Beim blauen Wasserstoff bin ich mir da wirklich nicht sicher.
Ja, vielen Dank. Dann muss ich noch kurz einen Schlenker machen zum SWP. Ich habe Ihren Bericht gelesen. Ich fand ihn inhaltlich sehr gut. Ich glaube, wir unterscheiden uns ein bisschen in der Gewichtung von ökologischen sozialen Kriterien und in dem, was wirklich praktisch umsetzbar ist. Aber in der Sache ist das ein sehr treffender Bericht gewesen. An einer Stelle gibt es ja auch Einigkeit mit dem Bericht vom BNW, nämlich die Frage der unvermeidbaren Emissionen im Bereich Gaskraftwerke. Vielleicht Sie, Herr Schenoweth, und vielleicht auch Herr Quatschning nochmal, wie sieht es denn aus? Sind die Emissionen aus Gaskraftwerken tatsächlich unvermeidbar? Das ist nämlich das, was ich von der Regierung an verschiedenen Stellen schon gehört habe. Ich bitte hier nochmal um Klarstellung.
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, es gibt nicht die eine wissenschaftliche Definition für diese Technologien. Wir wissen bei Gaskraftwerken, dass wir Alternativen haben, Energie zu erzeugen. Das ist klar, erneuerbare. Wir haben viele andere Quellen, die auch das Netz stabilisieren können. Ob es irgendwann vereinzelte Fälle geben sollte für ein Gaskraftwerk, ich möchte das nicht pauschal ausschließen. Aber wie gesagt, ich glaube, der Business Case ist nicht da, ohne Förderung schon gar nicht. Und ich glaube, deshalb ist es eben wichtig, die Förderung auf das zu konzentrieren, wo wir es wirklich brauchen. Das scheint mir eine sinnvolle Perspektive darauf.
Ja, ich habe doch 10 Sekunden. Also definitiv nein, wir brauchen keine Gaskraftwerke. Wir sehen in den Szenarien, wir können eine regenerative Energiewirtschaft ohne Erdgaskraftwerke aufbauen.
Gut. Herzlichen Dank für diese Debatte hier im Rahmen unseres Fachgesprächs. Für mich waren wieder einige erhellende und interessante Punkte dabei. Ich hoffe für Sie auch und für Sie, liebe ZuschauerInnen. Entsprechend schließe ich unsere Ausschusssitzung. Wir haben jetzt im Anschluss gleich das Obleute-Gespräch. Deswegen möchte ich Sie bitten, weil wir da ein paar Sachen zu besprechen haben, weitere Gespräche vor der Tür zu führen. Und wir sehen uns dann regulär wieder hier im Ausschuss um 11.30 Uhr. Herzlichen Dank nochmal an die Sachverständigen und einen schönen Tag Ihnen.